Thorsten hat es schon gesagt, oder wer auch zwischenzeitlich in der letzten Woche auf unsere Homepage geschaut hat, konnte schon sehen, worum es heute Morgen geht. Und zwar um das Thema, was ist deine Identität? Man könnte auch sagen, mit was identifizierst du dich? Wer bist du? Ich glaube, das sind sehr interessante Fragen. Oder auch, was würde denn ein anderer über dich sagen, wer du bist? Und ich glaube, da gibt es eine Menge unterschiedliche Ansichten. Manche Menschen identifizieren sich mit ihrem Besitz. Wir kennen all die Werbung, mein Haus, mein Boot, mein Auto. Aber manche identifizieren sich aber auch über sogenannte Statussymbole. Oder manche mit ihrem Job, die geben für ihre Karriere einfach alles. Manche identifizieren sich mit dem, was sie geleistet haben. Vielleicht besonders im Sport, eigentlich damit, dass sie Anerkennung bekommen. Wiederum identifizieren sich andere mit dem, was sie erlebt haben, mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Vielleicht mit Liebe, mit Zuneigung, aber auch vielleicht durch Hass und durch Ablehnung. Und ich dachte so, was ist mit den Menschen, die von all dem nichts haben, die jetzt kein Geld haben, sich keine Statussymbole kaufen können, die keinen Besitz haben, die vielleicht krank sind, keinen Job bekommen oder auch keine Leistung vollbringen können. Was zeichnet diese Menschen aus? Mit was werden diese Menschen sich identifizieren? Und ich denke, dass die Identität nicht nur das oder jenes ist, sondern dass es viele Dinge sind, die sich zu deiner Identität zusammensetzen. Da spielt bestimmt unsere Herkunft eine große Rolle, unsere Familie, Freunde, die Erfahrung, die wir gemacht haben, unsere Stärken und Schwächen spielen damit rein. Aber ich denke auch das, wie wir unsere Zukunft sehen, was wir für Ziele haben, was wir für Träume haben, was für eine Vision wir haben, wo wir uns vielleicht in Zukunft sehen. Und ich glaube, auch das zeichnet unsere Identität aus. Warum komme ich auf diese Fragen? Ich denke, dass unsere Identität, wenn wir uns damit beschäftigen, unser Verhalten, unser Denken und unser Tun doch ziemlich stark bestimmen. Und wenn wir uns heute Morgen darüber unterhalten, uns darüber austauschen, dann soll es darum gehen, dass wir unsere wahre Identität finden, dass wir unserer wahren Identität ein Stückchen näher kommen und dass sie unser Tun, unser Handeln, unser Denken bestimmt. Und ich bin froh, dass solche Identitäten sich ändern. Im Laufe des Lebens ändern die sich. Ich denke noch an meine Zeit zurück, wie ich 18 war. Man kann es sich kaum vorstellen, aber das war ich mal. Und zu dieser Zeit habe ich mich sehr mit meinem Auto identifiziert, könnte man sagen. Ich habe mein ganzes Geld, meine ganze Liebe, meine ganze Freizeit in das Auto investiert. Die mit mir durch diese Zeit gegangen sind, wissen das. Und ich bin froh, dass sich das geändert hat. Gott sei Dank hat sich das geändert, kann man sagen. Wobei vielleicht noch das eine oder andere bisschen davon geblieben ist. Ich verstehe zwar jetzt nicht, warum ihr lacht. Aber okay, also von daher, die Identitäten ändern sich. Und da gibt es eine Geschichte von einem genialen Geiger, der in ein Konzert in einer großen Stadt gegeben hat. Und dieser Typ war so gut, hat hinterher noch viele, viele Zugaben gegeben. Und dann, wo er nachher in seinem Garderobe war, dann kam ein Fan von ihm und hat geklopft und wollte von ihm ein Autogramm haben. Und als der geniale Geiger ihm die Widmung schrieb, dann sagte er: Mensch, das hat mich sehr beeindruckt. Also das war für mich ein tolles Erlebnis und ich würde alles dafür geben, wenn ich so Geige spielen könnte wie Sie. Und der Geigerspieler sagte dann zu ihm: Wissen Sie, genau das habe ich getan. Also man sieht, wie das Leben, das, was uns wichtig ist, unser Leben bestimmt und wie wir vielleicht das eine oder andere ihm unterordnen. Was ist deine Sicht auf dein Leben? Was ist dir wichtig? Wie beeinflusst es dein Denken und dein Handeln? Und wenn wir jetzt gleich den Bibeltext lesen, dann denke ich, ist es nicht wichtig zu sehen, wie andere über uns denken, sondern das, was Gott über uns denkt, wie Gott uns Menschen sieht. Und dazu wollen wir mal aufschlagen, Römer 8, Abvers 14. Römer 8, Abvers 14. Dort steht: Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was für ein fantastischer Text. Gott sieht uns als seine Kinder, als seine Töchter und seine Söhne. Also das ist absolut stark. Und Gott selbst wünscht sich das. Er will uns zu seinen Söhnen und seinen Töchtern machen. Und wenn wir das so ein bisschen in die heutige Zeit spiegeln, dann könnte man sagen, stellt euch mal vor, da gibt es einen Mann, der ja relativ viel hat. Man könnte sagen, der alles hat, was man sich so denken kann. Er hat eine tolle Familie, er hat ein tolles Haus, er hat Geld, er hat Einfluss, er hat super viele Möglichkeiten. Und dieser Mann adoptiert ein fremdes Kind, nimmt es in seine Familie auf und gibt dem Kind alles, was es braucht. Er gibt dem Kind seine ganze Liebe und noch viel mehr. Er gibt dem Kind die gleichen Rechte wie seine leiblichen Kinder. Und er setzt es als vollwertigen Erbe ein, auch wie seine Kinder. Ich glaube, wenn wir uns das so bewusst machen, da wird keiner irgendwelche Zweifel haben, dass dieser Mann dieses Kind nicht von Herzen liebt. Ich glaube, da wird keiner Zweifel haben, dass dieser Mann nicht alles dafür gibt, dass es dem Kind gut geht, dass es ja behütet aufwachsen kann und dass es eine ja tolle Zukunft haben wird. Und genau das will Gott mit uns. Stell dir vor, der Schöpfer selbst will dich adoptieren als dein Sohn, als seine Tochter. Und wir dürfen Vater zu ihm sagen. Und Gott möchte uns adoptieren, so wie wir sind. Egal, wie du dich siehst, egal, ob du Geld hast, ob du wenig hast, egal, ob du was leisten kannst, ob du Leistung vollbracht hast oder nicht, ganz egal, wie andere Menschen über dich denken und ganz egal, wie du selbst über dich denkst. Gott möchte dich zu seinem Sohn und zu seiner Tochter machen. Und ich glaube, dass es hier anfängt, schwierig zu werden. Schwierig zu werden für uns, das einfach so zu verstehen und aufzunehmen. Das gilt für Christen, aber auch für Nichtchristen. Dass es da jemand gibt, der uns bedingungslos liebt. Und das ist für uns Menschen einfach schwer vorstellbar, weil wir Liebe oft mit Erwartungen verbinden. Wie oft kommt es vor, dass du deinem Partner irgendwas Gutes tust, nur um ihm eine Freude zu machen? Und ich bin froh, dass wir jetzt diese Woche auch die Möglichkeit hatten hier in unserer Gemeinde. Es gab dieses Candlelight-Dinner wir sehen hier einen kleinen Einblick. Also die Atmosphäre war fantastisch, muss ich sagen. Ich durfte selbst auch da sein und wir haben das wirklich genossen, einfach mal Zeit mit unserem Partner zu verbringen. Wir sind bestens verwöhnt worden. Wir hatten wirklich einen tollen Input und haben wirklich, ja, ich würde sagen, so ungefähr 2,5 Stunden Zeit gehabt, einfach gemütlich zusammen zu sitzen und miteinander zu reden. Und vielleicht hat der eine oder andere seinem Partner damit eine Freude gemacht. Und ich möchte mal sagen, vielen, vielen Dank für das Team. Das habt ihr echt stark gemacht. Ja, und wenn das ein paar Mal passiert, dass wir unserem Partner eine Freude machen und ja kein Entgegenkommen von dem Partner bekommen, dann sind wir enttäuscht. Dann lässt vielleicht die Liebe ein Stück weit nach. Dann fragen wir uns, was haben wir denn davon? Und wenn es uns schwerfällt, zu glauben, dass es da jemand gibt, der uns von ganzem Herzen liebt, der als Mensch auf diese Erde kam und wusste genau, was ihm bevorstand, der gehasst wurde, der ja leiden musste und der zum Schluss getötet wurde. Und das alles, damit wir adoptiert werden können. Und wenn wir das nicht verstehen können, dann liegt es oft daran, dass wir mit unserem menschlichen Verstand einfach an Grenzen kommen und dass diese Liebe unsere Grenzen einfach übersteigt. Und das, glaube ich, gilt auch für uns Christen. Wir wissen das alles, wir kennen das alles, wir haben das x-mal gehört, aber kommen immer wieder dahin, dass wir in Situationen stecken, wo wir das einfach nicht so richtig glauben können. Dass es da jemand gibt, der alles aufgegeben hat und uns so unglaublich liebt. Und dann sind wir vielleicht in der Situation, wo wir sagen, das Opfer, das ist uns einfach zu groß, das können wir nicht annehmen. In so eine gigantische Abhängigkeit will ich mich gar nicht begeben. Das kann ich ja nie wieder gut machen. Und wir sehen, dass wir es nicht schaffen, so zu leben, wie es in der Bibel steht. Dass wir oft scheitern. Dann sehen wir vielleicht andere Menschen, bei denen es gerade top läuft. Da sehen wir Christen, die tolle Begabung haben, die ihre Begabungen einsetzen und denken, ja, irgendwie habe ich keine gekriegt. Oder wir hören, wie andere Menschen beten und kriegen selbst manchmal keinen Ton raus. Wir sehen und hören, wie vielleicht andere Menschen von Glaubenserlebnissen erzählen und sagen, wo sind sie denn bei uns? Und weil wir von uns, ich will mal sagen, so schlecht denken, hält uns das davon ab, zu glauben. Und vielleicht liegt es einfach daran, weil das, was wir denken, als Maßstab nehmen. Wir sagen, so muss es sein, weil unser Verstand uns da eingrenzt. Und dann denke ich, wir nehmen Gott die genialen Möglichkeiten, durch uns Großes zu tun, weil wir einfach so klein und begrenzt denken. Seit Anfang der Welt, seit dem Sündenfall, sind wir der Sünde und dem Bösen ausgesetzt. Und es ist uns Menschen einfach nicht möglich, und wenn wir uns noch so anstrengen, ohne Schuld zu leben. Wir werden damit geboren und wir können einfach nichts dagegen tun. Wir können uns noch sehr bemühen, noch so sehr anstrengen, wir schaffen es nicht. Das lesen wir auch in der Bibel in Römer 3, Vers 10. Dort steht, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Und weil Gott das wusste, hat er eine geniale Lösung geschaffen. Und Gott tat das, er kam in diese Welt, er lebte als Vorbild und starb am Kreuz und er ist auferstanden. Und das feiern wir auch heute mit dem Abendmahl hier. Und wir wollen Gott ja danken, dass er so Großes für uns getan hat und dass er uns adoptieren will oder auch schon adoptiert hat. Und das ist so, das ist die Wahrheit, weil es in der Bibel steht, ob wir das glauben wollen, ja, oder nicht, ob wir das mit unserem Verstand begreifen wollen, können oder nicht. Das ist einfach Fakt und ich wünsche uns das, dass wir uns das einfach, ja, heute Morgen, wenn wir das hören, wie genial Gott ist, dass wir das einfach verstehen, dass wir einfach, ja, ich sag mal, vielleicht nicht verstehen, sondern dass wir darauf vertrauen, dass das so ist und dass Gott uns so unglaublich liebt. Und in Vers 15 haben wir gelesen, denn der Geist, den wir empfangen haben, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Also vertrauen wir darauf, haben wir keine Angst. Das ist doch, finde ich, so befreiend zu wissen, dass ja, die Liebe Gottes nicht von unserer Leistung abhängt. Und es ist völlig falsch zu denken, dass wir ja nicht Christ werden können, weil wir das nicht schaffen. Das ist völlig falsch zu denken, dass wir vielleicht keine guten Christen sind, weil wir ja nicht schaffen, nach der Bibel zu leben. Und wir brauchen uns darüber keine Gedanken zu machen, lesen wir hier. Wir müssen keine Angst haben, dass Gott ja uns bestraft, wie vielleicht früher die Sklaven bestraft wurden, wenn wir einen Fehler machen. In Römer 8, Vers 1 wird es auch nochmal ganz deutlich. Da wird es nochmal beantwortet, diese Frage. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Und dann steht hier ganz klar, nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Also wir müssen keine Angst haben, dass Gott sich das anders überlegt, dass er uns vielleicht dann irgendwann verstößt. Er will uns zu seinen Söhnen und Töchtern machen und das bleibt so. Da ändert sich nichts mehr dran. Seine Liebe gilt für uns immer. Und wenn wir unsere Herzen Christus schenken und an seinen Rettungsplan glauben, dass er für uns gestorben ist, dann werden wir zum Teil seiner Familie. Dann werden wir adoptiert. Und Gott sagt nicht, ich schau mal, wie sich das entwickelt, wie du vielleicht wächst, wie du lebst, sondern er liebt uns von ganzem Herzen und er macht uns zu seinen Erben. Er hat uns mit seinen ganzen Möglichkeiten, die er hat, zu seinem Erben berufen. Er hat uns durch seinen Heiligen Geist in die Lage versetzt, so zu leben, wie es dieser Beziehung, wie es halt richtig ist, wie es notwendig ist. Und ich glaube, dass mit dem Heiligen Geist ist auch so eine Sache, die man einfach üben muss. Sobald wir Christ werden, bekommen wir den Heiligen Geist, lesen wir in der Bibel. Man könnte vielleicht sagen, es ist so eine Art Grundausstattung. Aber auch erfüllt werden mit dem Heiligen Geist muss man lernen. Wir lesen in der Bibel, dass Menschen gebetet haben, dass sie sich, dass sie erfüllt wurden von dem Heiligen Geist. Genauso lesen wir auch, dass man den Heiligen Geist betrüben kann, indem man sich von Gott entfernt, indem man Dinge macht, die wir als Sünde bezeichnen würden. Und so muss man das füllen lassen, mit dem Heiligen Geist lernen. Ich habe da mal ein Beispiel gelesen, wie zum Beispiel bei Kindern, die laufen lernen. Die Kinder stellt man auch nicht einfach hin und dann können sie schon flitzen, sondern die fangen an zu laufen, fallen hin, stehen wieder auf, laufen wieder, fallen wieder hin, stehen wieder auf und so entwickelt sich das, bis sie dann irgendwann richtig gut laufen können. Das Erleben des Heiligen Geistes ist der Atem Gottes. Atmest du ihn ein, bekommst du Fähigkeiten, die du vorher einfach nie hattest. Und ich dachte so, dabei ist es einfach wichtig, dass wir auch in dieser Nähe bleiben, in der Nähe Gottes bleiben und dass wir seinen Atem ständig spüren. In Vers 16 haben wir gelesen, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wenn Gott uns als seine Erben einsetzt, dann gibt er uns auch die Möglichkeiten, die er hat. Er will uns seine ganze Fülle schenken, lesen wir in der Bibel. Wenn wir uns das bewusst machen, was wir für geniale Möglichkeiten wir damit haben und wie gehen wir damit um. Er stellt uns seine ganze Machtfülle zur Verfügung. Alles, was für seine Söhne und seine Töchter wichtig ist. Und dann lesen wir weiter. Da geht es dann um die Herrlichkeit und die zukünftige Herrlichkeit. In Römer 8, Vers 18. Im Übrigen meine ich, dass wir die Leiden der jetzigen Zeit, dass sie nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer Herrlichkeit sichtbar werden. Ja, ich dachte auch, wir Menschen leben zwar hier auf dieser Welt und wir wünschen uns, dass wir ein perfektes Leben haben, dass wir dass es uns wirklich gut geht, dass wir keine Leid, keine Krankheit haben, aber die Realität sieht anders aus. Und für Gott ist es nicht wichtig, wie dass unser Leben jetzt einfach perfekt läuft, dass wir nur gesund sind und dass es uns gut geht, sondern für Gott ist wichtig, dass wir die Entscheidung hier für ihn treffen, dass wir eine geniale Zukunft bei ihm haben werden. Und deswegen steht es hier, dass, so wie das Paulus schreibt, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Ich weiß, dass es schwer ist, wir leben hier und können uns das, ja, wünschen uns, dass es uns gut geht und glaube, dass Gott das auch wichtig ist, aber das Ziel ist einfach, dass wir uns hier auf dieser Erde für Gott entscheiden, unser Leben ihm übergeben und dann ja einfach eine geniale Zukunft bei ihm haben werden. Aber auch seine Herrlichkeit hier auf dieser Erde widerspiegeln, ich glaube, das ist eine Aufgabe von uns Christen und da stelle ich mir auch die Frage, wie kann man das machen? Und wenn ihr in mein Leben schauen würdet, dann würdet ihr merken, dass da nicht immer alles Herrlichkeit ist und dass ich manchmal die Herrlichkeit gar nicht widerspiegel. Ich lese das zwar, aber auch manchmal ja, kommt der sündige Mensch einfach durch und ja, wenn das andere sehen, dann kann man von Herrlichkeit nichts erkennen. Aber trotzdem hält mich das dann nicht davon ab, das zu glauben und auch das immer wieder neu zu versuchen, nach seiner Herrlichkeit zu leben. In Römer 8, Vers 5 gibt es noch ein paar tolle Verse, die heißen, da können wir das auch lesen, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich von Gottes Geist bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden und was die menschliche Natur will, das bringt den Tod. Und mir kam dieses Beispiel von Zachäus in den Sinn. Wir kennen alle, dass Zachäus auf den Baum geklettert ist, dass er Jesus gesucht hat und dass Jesus ihn gefunden hat und auch in sein Haus eingekehrt ist. Wir lesen nichts davon, dass Jesus ihm irgendeine Moralpredigt gehalten hat, ihm Druck gemacht hat. Aber Zachäus lässt sich auf Jesus ein und damit beginnt bei ihm schon die Veränderung. Wir wissen alle, dass er nachher die Hälfte von seinem Besitz den Armen gegeben hat und dass er den Menschen, denen er Unrecht getan hat, das Vierfache zurückbezahlt hat. Und das konnte er tun, weil er von Gott verändert wurde. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich mir, dass wir ja das lernen, das umzusetzen, einfach Gott zu vertrauen, uns in seine Gegenwart zu begeben und uns verändern zu lassen. Und dass wir das akzeptieren können, dass er auf diese Welt gekommen ist und dass er uns von Herzen liebt, dass er uns zu seinen Söhnen und Töchtern machen will. Und dass wir nicht in Situationen kommen oder dass wir nicht ständig das hinterfragen und nicht ständig daran zweifeln. Wenn wir das alles so gehört haben, ist natürlich auch immer die Frage, wie kann denn sowas praktisch werden? Dass wir einen Weg finden, unsere Identität, dass wir Gottes Söhne und Töchter sind, in den Alltag zu bringen, das immer wieder präsent zu machen. Ich glaube, da ist einmal wichtig, dass wir jetzt solche Zeiten nutzen, die wir jetzt heute haben, dass wir ja ins Abendmahl Gottesdienst kommen oder ja ins Abendmahl gehen und das uns wieder ganz, ganz neu bewusst machen. Das ist einfach eine Zeit, die wir nutzen können, wo wir darüber nachdenken können, wo wir uns Gedanken darüber machen können, wie genial Gott war und einfach uns in seine Gegenwart begeben, dass sie uns verändern kann. Eine Möglichkeit ist einfach bewusst auch dafür zu beten, dass ja, sein Geist das immer wieder neu in uns bewirkt und uns erfüllt, dass wir das wirklich leben können. Und ein Weg, denke ich, ist auch, uns das ja jeden Morgen neu bewusst zu machen, indem wir das vielleicht lesen und ins Gedächtnis rufen und uns das wieder neu bewusst machen. Und dazu habe ich gedacht, ist es vielleicht ganz gut, wenn ihr morgens die Bibel lest oder sowas und ihr habt ein Lesezeichen. Deswegen gibt es Lesezeichen, die liegen hinten bei der Technik, da steht drauf, wir sind seine Söhne und Töchter, da könnt ihr gerne mitnehmen, dann könnt ihr euch das jeden Morgen ins Gedächtnis rufen, wie Gott von uns denkt, was Gott wünscht, was unsere Identität ist. Und wenn wir damit beginnen, dann werden wir merken, wie uns das immer wieder mehr verändert. Dann werden vielleicht Dinge von alleine passieren, die wir uns gar nicht vorstellen konnten. Dann wird dies unser Denken, unser Tun, unser Handeln bestimmen. Und ja, wichtig ist auch, dass wir dafür beten, dass nicht das, was wir denken, der Maßstab ist, sondern dass Gott viel, viel größer ist. Und ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, dann werden wir ganz, ganz anders ja, durch den Tag gehen, dann werden wir ganz anders Menschen begegnen, da kann unser Glaube viel mehr Berge versetzen. oder wir werden anders mit Situationen umgehen. Und wenn wir jetzt nochmal uns auf das Bild schauen, was wir am Anfang gesehen haben, was ist deine Identität? Und wenn wir dann sehen, dass da ein Typ sitzt auf einer Mauer, schaut so in das Tal hinein, sieht ja vielleicht die Stadt, sieht die Ortschaft, sieht das Dorf, sieht den Nachbar, sieht die Familie, sieht den Arbeitsplatz, sieht die Uni, die Schule, wo wir sind, dann glaube ich, ist das ganz wichtig, wenn wir uns dann uns das bewusst machen, dass wir Gottes Söhne und Töchter sind und dass wir damit geniale Möglichkeit haben, unsere Umwelt, da wo wir leben, einfach zu beeinflussen und zu verändern. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass wir das uns bewusst machen, dass wir das mitnehmen und dass wir so in den neuen Tag starten können. Ich möchte abschließen mit Versen, die uns Paulus schreibt. Da schreibt Paulus: Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausgeht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Amen.